Nachdem wir uns in der letzten Woche mit dem rhetorischen Pathos in der ersten Ekloge von Garcilaso beschäftigt haben, kommen wir heute zu seiner zweiten Ekloge und werden uns dabei vor allem fokussieren auf episches Pathos. Warum überhaupt Epos? Wir sprechen ja über die Bukolik. Das hat damit zu tun, dass die zweite Ekloge ein sehr ungewöhnlicher Text ist. Er kombiniert nämlich und auf einiger Länge, ist der längste Text überhaupt, den Garcilaso vorgelegt hat, einen genuinen bukolischen Handlungsteil mit einer Ekphrasis-Episode, die die historische Figur des Duque de Alba bespricht und in einer Lobrede feiert. Ein Freund Garcilasos und eine sehr, sehr wichtige Figur der spanischen Geschichte, darauf werde ich noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Diese eingelagerte Ekphrasis erlaubt es eben auch, so etwas wie epische Teile an dem Text auszumachen. Und deshalb muss man sich genau anschauen, wie hier wiederum Pathos-Effekte und Pathos-Formeln erzeugt werden. Wir werden schön anschließen können an die Fragen, die wir beim letzten Mal diskutiert haben, über die Poetik der Verlierer. Denn auch hier wiederum zeigt sich eigentlich Garcilaso, wenn auch versteckt, als ein Vertreter des Verlierer-Epos. Und er produziert deshalb auch mit seinem Text eine ganz ähnliche Zweistimmigkeit, wie schon in der ersten Ekloge. Besonderen Schwerpunkt werde ich darauf legen, Ihnen zu zeigen, wie in diesen Texten Politik und Affekt zusammenspielen, denn das Epos ist ja auch eine stark affektleitende und politisch zu funktionalisierende Gattung. Insofern kommt man um dieses Thema gar nicht herum. Es erlaubt uns aber auch, den literarischen Interventionscharakter der Bukolik von Garcilaso nochmal stärker zu profilieren. Zwei Dinge dürfen Sie sich dafür schon mal merken, und zwar episches Pathos setzt eigentlich immer in Szene zwei verschiedene Formen von erzählter Gewalt. Zum einen die dargestellte Gewalt des Krieges und zum anderen, wenn auch schwerer auf den ersten Blick zu sehen, die symbolische Gewalt, die von einem Reich, vom Imperium auf das unterworfene Subjekt wirkt. Subjekt, der Begriff kommt ja auch von Subjektum, Unterworfener. Und deshalb muss man sich das hier, wenn man über pathematische Subjektivität sprechen möchte, auch so genau anschauen. Ein Autor, der mir sehr geholfen hat, diese Prozesse zu verstehen, ist John Beasley Murray, der 2010 einen sehr interessanten Text zum politischen Affekt verfasst hat. Das hat eigentlich eher kulturgeschichtliche Relevanz auch für die Eroberung Lateinamerikas, bietet uns aber für unseren Kontext auch sehr nützliche Konzepte. Worum es ihm darin geht, ist die Frage, wie Affekte genutzt werden, um politische Gemeinschaften zu schaffen und zu stabilisieren. Letztendlich geht es also um die ideologische Inkorporation der Subjekte nach den Regeln des Hegemons. Zugleich aber auch geht es Beasley Murray um subjektive affektische Abweichungen, also die Frage, wie wiederum subjektive Opposition in einer bestimmten kulturellen und politischen Ordnung möglich ist. Die These, die er verficht und die uns auch bei der Analyse sehr helfen kann, ist, dass er sagt, dass in jeder Form von politischer Gemeinschaft zunächst Affekte dafür genutzt werden, um Gemeinschaft zu stiften. Das wäre also in einem Prozess die erste Stufe. Danach verwandelt die Ordnung diese primären Affekte in gruppenidentitäre Emotionserzählungen. Damit sind wir auf der Stufe 2 und schon sehr nahe an dem, was auch das Epos leistet. Die Funktion des Ganzen ist, der Gemeinschaft den Anstrich einer Transzendentalie zu verleihen. Und damit wäre man quasi am Endpunkt dieses Prozesses angekommen, den Beasley Murray mit dem Begriff der Capture fasst. Das ist das Zitat Nummer 1 auf Ihrem Papier. Ich lese es mal vor. The estate is an apparatus of capture that transforms affect into emotion, multiplicity into unity, intensity into the extension of territorial empire. This is the state's incorporated structural violence. Diese strukturelle Gewalt der Capture darf sie und vor allem auch die Rolle, die die Emotionserzählung, die identitäre Emotionserzählung dabei spielt, darf sie erinnern an das, was wir zu Garcilaso schon besprochen haben, nämlich wie Subjekte in den imperialen Mythos einbegriffen werden. Denn auch das ist ja letztendlich die Schaffung einer Transzendentalie des Habsburgerreiches. Ganz konkret geht es zum Beispiel um die Verteidigung des Reiches gegen die Ungläubigen, die Verteidigung der Christenheit und alles, was dazugehört. Das heißt, auch in diesen, auch dieser Mythos muss geschaffen und am Leben erhalten werden, um sowas wie die von Beasley Murray genannte Unity der politischen Gemeinschaft des Imperiums aufrechtzuerhalten. Das heißt, was er letztlich tut, ist innerhalb dieses Phasenprozesses zwei wichtige Dinge zu unterscheiden, nämlich die konstituierende Macht des Affekts, wie er so rohe Affekte zu Beginn tatsächlich Gemeinschaften erzeugen, konstituieren, und das Ergebnis der konstituierten Ordnung des Staates, die dann am Ende des Prozesses steht. Wichtig ist aber, und das ist mindestens ebenso dominant, auch in der Theorie von Beasley Murray, dass er sagt, dass Affekte, die am Anfang dieses Prozesses stehen, nie völlig ideologisch einhegbar sind. Sie lassen sich nicht völlig kontrollieren, auch wenn man sie braucht. Und diesen Überschuss, diesen Rest, der quasi unkontrolliert überbleibt, den nennt er Escape und stellt ihn der Capture gegenüber. Das heißt, nach dieser Theorie werden Subjekte in politische und soziale Ordnungen inkorporiert, also aufgenommen und eingeübt quasi, indem sie immer zwischen Capture und affektivem Escape changieren. Und auch für Spanien ist es natürlich von großem Interesse, sich dann anzuschauen, wie ganz konkret die Zeitgenossen Garcilasos und er selber in diesen imperialen Mythos des Habsburgerreiches integriert werden konnten. Denn was zu diesem Mythos natürlich ganz stark dazugehört, und da empfehle ich Ihnen die Lektüre von Carmen über The Myth of an Empire, zum einerseits die territoriale Ausweitung dieses Habsburgerreiches und zum anderen die orthodoxe Homogenisierung im Inneren, also gerade im Kontext der Gegenreformation. Um sich hier noch ein bisschen besser aufzustellen, falls Sie noch nicht sehr vertraut sind mit der Geschichte des 16. Jahrhunderts in Spanien, empfehle ich Ihnen den folgenden Exkurs zur Geschichte, der zwar knapp, aber zumindest mit den wichtigsten Zeitpunkten und Ereignissen das nochmal zusammenfasst, was hier für Sie relevant ist. Die Frage, die uns also jetzt und im Folgenden wird beschäftigen müssen, ist, wie sich das Subjekt im frühneuzeitlichen Spanien zu den imperialen Identitätserzählungen verhält. Wie bereits erwähnt, ist eine der eingebürgertsten Formen von gemeinschaftlicher Identitätserzählung tatsächlich das Epos. Und die Epik kann man eben als eine Form und eine ganz wichtige Funktion der imperialen Mythologie und Geschichtsschreibung verstehen. Um da weiterzumachen, gebe ich Ihnen einfach mal eine grobe Rahmendefinition vor, wie man die Epik in unserem Sinne verstehen kann, damit man dann auch genaueres zum epischen Pathos sagen kann. Das Epos wäre demzufolge eine durch rhetorisches, szenisches und Handlungspathos erzeugte Steigerung in der Darstellung einer als historische Geschichte empfundenen Gründungserzählung einer Kultur- oder Nationalgemeinschaft. Das heißt genau diese Transzendentalie, von der auch Beasley Murray spricht. Formal stechen bei der Epik, die natürlich lange Verserzählung ist, Phänomene der Wiederholung und der Ausweitung, der sogenannten Amplificatio, hervor. Darauf werden wir später nochmal genauer eingehen können. Ein interessanter Text zur Epik, der uns auch in der Interpretation von Garcilasos Eklore weiterhelfen wird, unterscheidet dann in der Epik noch zwei unterschiedlichen Typen, nämlich das Epos der Gewinner und das Epos der Verlierer. Das ist der Text von David Quint, Epic and Empire von 1992. Er sagt, das Epos der Gewinner dient letztendlich immer der Einheitserzählung des Imperiums. Ganz prototypisch dafür steht die Aeneis Vergils. Hier steht das martialische Ethos und eine heroische Männlichkeit im Mittelpunkt und steuert eben auf die Erzeugung der bereits genannten Transzendentalie des Reiches zu. Demgegenüber identifiziert Quint in der Geschichte der Epik mehrere Texte, die er als Epos der Verlierer bezeichnet. Und deren wichtigste Funktion ist, so Quint, die semantische Opposition gegenüber dem imperialen Establishment. Man nennt es tatsächlich auch Opposition. Formal wiederum hebt er hervor, dass ein Epos der Verlierer sich immer dadurch auszeichnet, dass es auch in sich keine Einheitserzählung ist, weil es quasi Lack of Form or Bad Form, also schlechte Form, präsentiert. Das heißt, es verweigert sich auch formal der Vereinheitlichung und tendiert zur Digression, zum episodenhaften Erzählen, zum sprunghaften Erzählen, also zu einer in sich eher zerbrochenen Form. Ein Text, der dabei eine besonders große Rolle spielt und auch für uns deshalb so wichtig ist, ist das Bürgerkriegsepos von Lucan, Bellum Civile. Denn gerade hier zeigt Lucan am Beispiel des römischen Bürgerkrieges, wie die Geschichte des Imperiums nicht als Heilsnarrativ und Einheitserzählung, sondern als Unheilsnarrativ erzählt werden muss. Direkt von zu Beginn und bis zum Schluss gibt er eigentlich ein Bild der römischen Geschichte ab, das sich um die verfeindeten römischen Brüder dreht, die sich im Bürgerkrieg quasi gegenseitig die Waffe ins Herz stoßen. Und das, was Quint dabei dann besonders hervorhebt, ist, dass bei Lucan eben einem prototypischen Epos der Verlierer, das auch formal sich niedergeschlagen hat, nämlich in der narrativen Tendenz zur Digression, aber auch in einer ganz genuinen Verstümmelungsästhetik, wo tatsächlich, so wie es Quint auffasst, sowohl der Body Politic, also die politische Gemeinschaft, als auch die literarische Form zerrissen erscheinen. Ja, diese Koppelung von Form und politischer Aussage ist wichtig und weist uns eigentlich auch darauf hin, was für eine Ideologie die erzählende Form jeweils betreiben kann. Für uns, die wir uns immer wieder die Frage nach dem Pathos stellen, ist besonders wichtig, dass man mit Hilfe dieser Dualität aus Gewinner- und Verlierer-Epos auch zwei unterschiedliche Pathosformen vielleicht typologisch unterscheiden könnte, nämlich so etwas wie das heroische Pathos und ein phobisches Pathos. Also der Phobos ist ja ein Begriff, der aus der Tragödientheorie von Aristoteles bekannt ist und eben Schrecken erzeugen soll. Etwas, was bei Lucan immer wieder ganz, ganz stark hervorgehoben wird. Meine These wird sein, und dazu hören Sie sich vielleicht dann bei Bedarf den zweiten Exkurs an, dass die rezente Geschichte der Comuneros-Aufstände in Spanien und dieser Konflikt zwischen Karl und den spanischen Grandes und Kommunen dazu beigetragen hat, dass letztendlich der Text der zweiten Ekloge auch in gewisser Hinsicht ein Verlierer-Epos zu nennen wäre und hier allerdings nicht quasi die Geschichte der republikanischen Verlierer, sondern die der spanischen Verlierer erzählt wird. Denn so wie das Quint auffasst in seinem Zitat Nummer 2, könnte man das ebenfalls auf die spanische Geschichte übertragen. Ich lese es nochmal vor. To portray history from the perspective of the lost Republican cause and to counter the unifying historical fictions and narratives of imperial ideology Both bodies and poems must fall into pieces. Da haben sie das mit dieser Fragmentierungs- und Zerstückelungsästhetik und eben der Koppelung mit der Erzählperspektive von Verliererseite. Und während Quint nun eben mit Bezug auf die römische Geschichte von dem Lost Republican Cause, also dem Verlierern der Verteidiger der Republik spricht, könnten wir von so etwas wie einem Lost Hispanic Cause sprechen, denn die spanische Autorität musste sich ja tatsächlich der imperialen Habsburger Autorität fügen. Mithilfe dieser Grundhypothese können wir dann auch die eingelagerte panegyrische Erzählung in der zweiten Ekloge noch einmal als so ein Phänomen von Zweistimmigkeit deuten, wie wir das in der ersten Ekloge bereits kurz getan haben. Da verweise ich nochmal ganz konkret auf Perry, der eben selbst zur Aeneis Vergils die These aufgestellt hat, dass hier zwei Stimmen sprechen. Bei Garcilaso wird es in der ersten Ekloge ja nochmal forciert durch die Gegenüberstellung mit Ovid. Perry sagt ganz allgemein zur Aeneis: We hear two distinct voices in the Aeneid, a public voice of triumph and a private voice of regret. Man könnte also sagen, dass diese Doppel- oder Zweistimmigkeit ganz ähnlich sich verhält wie dieses Oppositionsmodell, von dem Chambers gesprochen hatte, nämlich Court Poet and Wild Child. Also eine bestimmte Form von Literatur, die keine offene Revolution sein will, aber Opposition betreibt. Sowohl Public Voice of Triumph oder Court Poet sein muss, als auch Private Voice of Regret integriert und insofern einen Moment des affektiven Escape. Da sind wir genau an dem Knotenpunkt, wo sich diese unterschiedlichen theoretischen Linien verknüpfen. Die These, die ich dann eben daran anschließe und im Folgenden zeigen möchte, ist, dass in der zweiten Ekloge auch das Pathos der eingelagerten panegyrischen Form zweiter Ordnung, also diese quasi in den Text eingeleitete Ekphrasis, dass dieses Pathos eine tatsächliche Glorifizierung des Helden, des Duque de Alba, als spanischem Aeneas betreibt, aber diese Stimme des Triumphes dann Widerspruch erhält durch ein anderes Pathos, nämlich durch ein Pathos der zerbrochenen Form erster Ordnung, also quasi der Ordnungsebene der ganzen Ekloge als solcher, die nämlich auch formal im Zeichen nicht der Einheit, sondern der Disunity, der Fragmentierung steht. Und insofern kann man eben die zweite Ekloge als ein fragmentiertes Epylon der Besiegten deuten und hier auch ganz konkrete Bezüge zu den Comuneros herstellen. Bevor ich ins Detail komme, im nächsten Teil noch einige Worte zu Lucan, der für unsere Interpretation eine große Rolle spielen wird. Man muss wissen, dass Lucan ein spanischer Autor war. Er ist nämlich 39 nach Christus in Córdoba geboren und war tatsächlich auch für die Autoren des 15. und 16. Jahrhunderts eine wichtige Referenz. Eduard Fraenkel hat in einem Vortrag, den er 1927 in der Warburg-Bibliothek gehalten hat, das ist für uns allein schon wegen der Geschichte der Pathosformel interessant, hervorgehoben, dass es genau die Lektüre von Lucan gewesen ist, die in der Renaissance antikes Pathos an die Moderne vermittelt hat. Er deutet ihn also als einen ganz zentralen Autor für die Pathematik der frühen Neuzeit. Er beginnt diese Geschichte aber auch schon im Trecento in Italien, also mit Dante und Petrarca, und zeigt, wie eben die literarische Ästhetik der pathetischen Steigerung von Lucan Eingang gefunden hat bei diesen Autoren. Das Epos von Lucan, der Bellum Civile, handelt eben vom römischen Bürgerkrieg, der bekanntlich erst endet mit der Schlacht von Philippi 42 vor Christus als Octavian, der spätere Augustus, den dann Vergil feiern wird, Brutus und Cassius besiegt. Eine besondere Rolle innerhalb dieser ganzen geschichtlichen Episode spielt Cäsar. Und wichtig ist eben, das auch für Sie zu wissen, die Sie vielleicht manchmal die Texte von Cäsar selbst gelesen haben, dass hier eine ganz andere Version des Kaisers gezeigt wird, nämlich im Modus einer Refutatio, also eines ganz dezidierten Widerspruchs, denn Lucan zeigt Cäsar eigentlich als titanischen Verderber der Römischen Republik, der eben das republikanische Modell tatsächlich zum Untergang führt. Und insofern ist eben auch sein Text immer schon als ein Antiimperialer gelesen worden. Er zieht nämlich historisch auch die Linie von Cäsar bis zu Nero, dem Kaiser seiner Gegenwart, der ihn dann in jungen Jahren tatsächlich zum Selbstmord zwingen wird. Also Lucan ist da tatsächlich selbst auch Opfer der imperialen Hegemonie geworden. Für den Kontext des römischen Bürgerkriegs ist noch wichtig zu wissen, dass auch Vergil in seiner ersten Ekloge, erinnern Sie sich, den bukolischen Raum ganz konkret abgegrenzt hat gegenüber den Schrecken des Bürgerkriegs, die dort als Discordia civis, also als eben Uneinstimmigkeit der Bürger und als zerfallener Body Politic, wenn man jetzt mit Quinn spricht, gezeichnet wurde. Das heißt, der Kontext des römischen Bürgerkrieges ist latent, für die Bukolik immer eine präsente Folie und darf nicht mit vergessen werden. Für Garcilaso aktualisiert sich das dann nochmal ganz konkret. Und was ich eben versuche zu zeigen, gerade an der Gestalt des Cäsar bei Garcilaso, dass er eben durch die Feier des Duque de Alba und seiner Schilderungen in Auseinandersetzung, aber eben auch in Harmonie mit dem eigentlichen Cäsar seiner Zeit, nämlich Karl V., dass hier der Text auch so etwas wie eine Entdifferenzierungskrise vorführt. Das ist nämlich latent quasi zwei Anwärter auf den Cäsarentitel gibt und also insofern auch latent die Bedrohung eines neuen Bürgerkrieges gebannt werden muss. Eine Textstelle, die in der Ekloge selbst darauf hinweist, dass sich Garcilaso an Lucan orientiert hat, also gibt es mehrere Hinweise, aber einer ist besonders stark, ist an der Stelle, wo er zeigt, wie sein Protagonist der Ekphrasis-Episode, nämlich der Duque de Alba, die Pyrenäen überschreitet, um zu seinem Kaiser nach Zentraleuropa zu eilen und ihn militärisch im Kampf gegen die Osmanen vor Wien zu unterstützen. Nun muss man wissen, dass es direkt im Eingangstext des Bellum Civile Lucans auch eine Bergüberschreitung gibt, nämlich die Bewegung Cäsars über die Alpen nach Süden. Und das ist genau der Auftakt eben letztendlich des Bürgerkriegs als Konflikt, denn durch die Tatsache, dass Cäsar aus dem Außenraum des Reiches sein Heer bis nach Süden und bis zur Stadt Rom führt, löst er eben den Bürgerkrieg aus. Er hätte genau das nicht tun dürfen und auf römischem Territorium, und insofern nutzt auch Lucan das als ganz wuchtige Eingangsszene. Sie haben die Textstelle im Zitat Nummer 4, da heißt es: Schon hatte Cäsar in Eilmärschen die verschneiten Alpen überstiegen. Bei Garcilaso verwandelt sich diese Überschreitung der Alpen in die Überschreitung der Pyrenäen. Und was er dabei besonders ausreizt, ist die bei Lucano kurz angesprochene winterliche Szenerie, nämlich die verschneiten Alpen, noch zu verstärken und quasi im Sinne der Evidenz auszumalen. Denn er hält sich länger damit auf, wie die verschneite Berglandschaft ausschaut. Ich lese es einmal vor.
Los montes Pirineos, que se estima de abajo que la cima está en el cielo y desde arriba el suelo en el infierno, en medio del invierno atraviesa. La nieve blanqueada y las corrientes por debajo de puentes cristalinas y por heladas minas van callas. El aire, las cargadas ramas mueve, que el peso de la nieve las desgaja. Por aquí se trabaja el duque usado, del tiempo contrastado y de la vía con clara compañía de ir delante. Ich glaube, es ist relativ klar, wie die geschilderten Details des Schnees, der gefrorenen Bäche, aber auch der von Schnee beladenen Zweige diese Szene eben im Sinne einer Evidentia-Poetik plastisch machen. Besondere Erwähnung verdient aber hier auch, dass Garcilaso den Duque Osado, also seinen Helden, der es wagt, diese beschwerliche Reise anzutreten und damit quasi schon seine heroische Qualität unter Beweis stellt, dass er hier in Zusammenhang bringt, im letzten Vers mit dem Ir delante, mit dem Vorwärtsdrängen und damit erinnert an das Motto des Kaisers, nämlich das Motto Cars plus ultra, also weiter hinaus sozusagen, das jedem Zeitgenossen bekannt war. Was bedeutet das, wenn Garcilaso nicht nur den Lucan zitiert, sondern hier auch das Motto Cars? Letztendlich erhebt er den Duque de Alba zum Konkurrenten um den Cäsarentitel. Denn wenn er parallel agiert zur Figur des Cäsar bei Lucan und noch dazu sich als seine wesentliche Qualität das Motto des echten Kaisers aneignet, dann wird er quasi in den Rang eines zweiten Cäsars erhoben und damit droht schon zu Beginn dieser Ekphrasis oder dieses Teils der Ekphrasis, die ist ja sehr lang, ein bürgerkriegsähnlicher Konflikt herauf. Und das wird später im Text nochmal stärker unterstrichen, in dem Moment, in dem Fernando wieder eine Grenze überschreitet, also als transgressiver Charakter entworfen wird, nämlich als er den Rhein auf dem Weg von Paris nach Köln überquert. Da gibt es nämlich wieder eine Referenz, die ihn als Cäsar ausweist, denn in Cäsars eigenem Text Bellum Gallicum wird die Rheinüberschreitung als ein Moment geschildert, wo dies Cäsar tut, in der gleichen Richtung übrigens wie Fernando, nämlich von Frankreich nach auf deutsche Lande sozusagen, um die germanischen Stämme in Angst und Schrecken zu versetzen. Das heißt, hier wird die Überschreitung des Rheins zum Akt einer souveränen Machtdemonstration und Garcilaso hat sich ganz offensichtlich daran auch orientiert. Das Interessante ist, dass natürlich im weiter geschilderten militärischen Konflikt mit den Osmanen und ihrer Zurückschlagung vor Wien dann zwar einerseits die Osmanen irgendwie an die Stelle der germanischen Stämme treten, die hier in Schrecken versetzt werden sollen, aber subtil auch der in Flandern aufgewachsene und dann nach Spanien reisende Karl in die Rolle quasi der germanischen Stämme gespielt wird, gegen den über sich Fernando souverän behauptet. Dass genau diese Rivalität zwischen den zwei Cäsaren, Karl und dem Duque de Alba, werden wir in der Folge noch weiter untersuchen können. Denn die stellt tatsächlich diese Ekloge, die auch ein Epos sein will, in ihrer politischen, unformalen Disunity aus.